bin ja in meinem Nebenamt, bin ich noch Stadtführer in Zug. Zug ist so eine Stadt 30 Kilometer nördlich von Luzern. Und wenn ich so Stadtführungen mache, die gehen so etwa 90 Minuten, dann nimmt man natürlich die Leute mit in diverse Aspekte der Stadt. Also es gibt dann so einen geschichtlichen Teil, man geht zurück in die Sozialgeschichte, ethische Geschichte, religiöse und so weiter und fort und so fort. Dann kommt man natürlich auch zum modernen Zug. Und es gab es ja einen Moment vor etwas mehr als 20 Jahren, am 27. September 2001, der hat die Stadt Zug so richtig stark erschüttert. Und das war dieser Amoklauf. Es gab einen Amoklauf, ein Mann hat das Regierungsgebäude gestürmt, hat 13 Leute umgebracht, viele weitere waren dann auch noch verletzt, leicht verletzt bis schwer verletzt. Und am Schluss hat er sich dann selber auch noch umgebracht. Und ich hatte da wieder eine Führung. Und da, dieses Mal war es so eine Gruppe von der reformierten Kirche Bar. Bar ist der Nebenort von Zug, gleich nebenan. Und da war der Pfarrer mit seinen Angestellten und Verantwortlichen, so etwa 6, 7 Leute, eine relativ kleine Gruppe, für die ich an diesem Tag eine Stadtführung gemacht habe. Und unter anderem waren wir dann auch vor diesem Regierungsgebäude. Und dort macht dann jeweils so einfach 2, 3, 4, 5 Minuten über den Amoklauf. Ich habe das erzählt. Und dann hat der Pfarrer mich unterbrochen und hat gesagt, dass er sehr aktiv involviert war in der ganzen Geschichte. Er war Teil des Care-Teams. Und es war so, als dann dieser Amoklauf war, hat man natürlich die Verletzten hat man sofort in ein Spital gebracht. Die Familien sind dann sofort gekommen, haben die Verletzten im Spital besucht. Es gab aber eben auch diese 13 Toten. Und die Toten, die wurden sofort aber natürlich gemerkt, die sind wahrscheinlich tot, aber man konnte es noch nicht definitiv sagen, weil sie zuerst wirklich als tot identifiziert werden mussten. Also hat man diese Familien der vermutlich Toten in einen extra Raum getan, in der Kantonalbank von Zug, ist gleich oberhalb vom Regierungsgebäude. Und dieser Pfarrer war dann verantwortlich, diese 13 Familien zu betreuen. Also stell dir das vor, oder? Und man wusste natürlich sofort, man hatte ja schon Handys, die haben telefoniert, die haben gemerkt, aber die anderen können mit ihren Leuten in den Spital oder können sie wieder nach Hause nehmen, was ist mit uns? Und die Vermutung kam natürlich relativ schnell, wir sind die Familien der Verstorbenen. Und nach geschlagenen 4 Stunden kam dann jemand rein und hat die Namen vorgelesen, diese 13 Personen, und sie alle als zweifellos tot identifiziert. Und der Pfarrer hat mir gesagt, dieses Geheul und Geschrei, das er dann erlebt hat, schon vorher war natürlich so diese drückende Atmosphäre da, aber das war für ihn Hölle auf Erden. In diesem Moment hat er mir gesagt, hat er begriffen, was die Bibel meint, wenn die Bibel von Hölle spricht. Das war für ihn wirklich die Hölle auf Erden. Ich weiß nicht, was du für einen Bezug hast zur Hölle. Wenn man so ein bisschen zurückgeht in die Geschichte, merkt man, früher war die Hölle in Predigten sehr aktiv. Also man hat viel darüber gepredigt. Im Mittelalter sowieso, das ist natürlich auch ungesund, hat den Leuten viel Angst gemacht, hat ihnen Ablassbriefe verkauft. Die haben sich dann aber mehr aufs Fegefeuer, nicht auf die Hölle bezogen, aber es wäre wieder eine andere Geschichte. Aber auch die Erweckungsprediger der letzten Jahrhunderte, Jonathan Edwards, hat eine Predigt gemacht, die tausendfach kopiert wurde und Tausende und Abertausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Und der Titel war In the Hands of an Angry God, also in den Händen eines zornigen Gottes. Und er hat diese Höllenbilder gemalt und die Leute haben gesagt, wir möchten Jesus annehmen, oder? Das war so. Und auch vor ein paar Jahrzehnten hat man regelmäßig über die Hölle gepredigt. Aber so in der Neuzeit haben wir Pastoren ein Problem bekommen, oder? Und viele von euch vielleicht auch mal gesagt, ja, aber dieser liebevolle Gott und dann die Hölle, das ist doch so brutal. Und die Leute, die kommen doch schon in die Kirche, haben vielleicht eine strenge Woche hinter sich, sind niedergeschlagen, die müssen jetzt nicht noch eine Predigt der Hölle hören. Die müssen eine Predigt hören, Jesus nimmt dich an der Hand und er nimmt und gibt dir neuen Schwung ins Leben und so weiter, oder? Und dann hat man etwas gemacht, man hat so diese Kiste Hölle irgendwie einfach zugetan. Also so scheint es mir, dass das der momentane Umgang ist mit Hölle. Man hat so die Kiste Hölle zugetan, hat Angst vor dem üblen Geschmack, der rauskommt, hat sie genommen und hat sie irgendwo im dunklen Keller irgendwo versteckt. Man glaubt zwar schon irgendwie, dass dieses Thema existent ist, aber man hat sich dann entschieden, darüber predigen wir momentan nicht. Bewusst oder unbewusst, man verdrängt es einfach und irgendwo in diesem Keller ist dann noch diese Kiste Hölle. Und wir im ICF Luzern, wir sagen uns ja, wir wollen uns bewusst allen Themen stellen, den schönen und bequemen, Letzten Sonntag konnte ich über Berufung predigen. Das ist natürlich ein unglaublich schönes Thema. Gott hat dich berufen und so weiter. Aber eben auch den Unbequemen. Und das möchten wir heute auch machen. Wenn wir über Hölle reden, möchte ich aber zuerst noch zwei Verse drüber stellen. Der erste Vers ist Johannes 5, Vers 24. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und ganz praktisch umgesetzt hat das Jesus am Kreuz, als links und rechts von ihm je ein Verbrecher gekreuzigt wurde und ein Verbrecher dann Jesus das Geschenk der Errettung von Jesus am Kreuz noch annimmt, dem sagte dann in Lukas 23, 43, Jesus antwortet ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also auch diese Möglichkeit zur Umkehr hat nichts damit zu tun mit deinen Leistungen, weil die Leistung dieses Mörders, der war zu Recht am Kreuz dieses Verbrechers, oder wir nehmen an, er war zu Recht am Kreuz, sie sagen es auf jeden Fall, er sagt dann, wir hängen hier zu Recht, der andere aber ist unschuldig, aber Jesus vergibt ihm, nimmt ihm an und selbst er ist Teil des Paradieses. Also wenn du Jesus annimmst, wenn du eine Entscheidung getroffen hast für ihn, dann hast du das Ticket in den Himmel und musst dich vor der Hölle nicht fürchten, das ist wichtig. Vielleicht hast du ein Bild der Hölle vor dir und dieses Bild wurde im Wesentlichen geprägt von diesem Mann. Vieles, was wir heute über die Hölle denken, hat eigentlich viel zu tun mit diesem Mann. Der Mann heißt Dante Alighieri, hat im 13. Jahrhundert und Anfang 14. Jahrhundert gelebt und er hat ein Buch geschrieben, die göttliche Komödie. Komödie nicht im Sinn, weil es mega lustig ist, was er schreibt im Buch, sondern Komödie war früher so eine Literaturgattung mit einem Happy End. Und er beschreibt dort in drei Abschnitten die Hölle, das Fegefeuer und den Himmel. Und darum eine göttliche Komödie, weil es eben für die guten Gerechten dann endet mit dem Himmel. Und er schreibt diese furchtbaren Szenen von Menschen, die schreien im lodernden Feuer und so weiter. Und das hat unser Denken oder das Denken vieler Prediger dann ganz elementar geprägt. Weil bei weitem nicht alles, was er natürlich in seinen dramatischen Bildern beschrieben hat, aus der Bibel stammt. Genau, was ich heute machen möchte mit dir, ich möchte so die vier gängigsten Theorien zum Thema Hölle anschauen. Vielleicht bist du heute auch da und sagst dir, ich glaube gar nicht in ein ewiges Leben. Ich bin Atheist, Agnostiker, ich glaube, man stirbt, man kommt auf die Welt und man stirbt und dann ist alles vorbei. Dann macht natürlich diese Predigt für dich heute keinen Sinn. Als Christen glauben wir an eine Seele, die weiterlebt, die wiedererweckt wird mit einem neuen Körper. Und heute möchte ich dir einfach so diese vier häufigsten Theorien zum Thema Hölle mitgeben. Ich selber kann mich selber nicht recht entscheiden, welche glaube ich. Es hat bei allen dafür und dawider, das wirst du gleich sehen. Aber was ich weiß, ist, dass Jesus mein Retter ist. Und ich habe gleich heute Morgen im Frühgebet habe ich noch diesen Song gehört, Amazing Grace. Also nicht die moderne Verfassung, sondern das Original, wo es heißt Amazing Grace und wie großartig ist deine Gnade, die einen verlorenen Menschen für mich rettet. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Und Jesus rettet uns und gibt uns ewiges Leben. Die erste Theorie ist eine ewige Hölle für alle gleich. Wenn du eher evangelikal-konservativ aufgewachsen bist, so wie ich, dann ist das vermutlich die Lehre, die du mitbekommen hast. Es gibt eine Hölle, die ist genau wie der Himmel ewig. Und egal wie schlimm du warst, ob du ein Hitler oder Stalin warst oder einfach ein Mensch, der dich nicht für Gott interessiert hat, ein bisschen egoistisch war, aber jetzt nicht der große Verbrecher, es gibt eine ewige Hölle für alle gleich. Zuerst einmal, woher kommt überhaupt das Wort Hölle? Im Neuen Testament wird es 12-mal verwendet, 11-mal von Jesus. Es gibt aber noch mehr Erwähnungen der Hölle. Sie wird einfach nicht immer Hölle genannt. Manchmal wird sie Feuersee genannt, ewiges Verderben genannt. Aber 11-mal kommt dieses Wort Hölle und das kommt von Gehenna. Gehenna geht zurück auf, ist ein Ort, das zurückgeht auf das Tal Himnon. Das Tal Himnon liegt an der Ostseite von Jerusalem und zu den Zeiten der Königen haben die heidnischen Königen dort Kinder verbrannt zu Ehren ihrer Gottheiten. Also zu Ehren von Gott von Baal oder Moloch haben sie ihre Kinder verbrannt. Und sogar abgefallene Juden, die den jüdischen Glauben verlassen haben, gingen teilweise dorthin und haben Kinder verbrannt. Und wer das Alte Testament kennt, der weiß, dass es nichts gibt, das Gott so hasst wie Kinderopfer. Also Gott ist sowieso sehr streng im Alten Testament, aber da ist er wahnsinnig streng. Kinder stehen in der Bibel immer für Errettung. Kinder sind immer ein Bild für Errettung. Darum musst du keine Angst haben, dass ein Kind in der Hölle ist. Die Hölle setzt voraus, dass ein Mensch sich aktiv gegen Gott entscheiden kann. Das kann ein Kind nicht. Kinder stehen immer für Errettung. Aber schrecklich, diese Menschen, diese Könige und diese abgefallenen Juden haben ihre Kinder geopfert, damit irgendwie ein Gott wieder Fruchtbarkeit schenkt, reiche Ernten, Regen und so weiter. Und das war Gott ein Gräuel. Und dann kam König Josia. Und König Josia war ein Reformer. Er hat den Tempel wieder aufgebaut oder schöner ausgekleidet. Er hat das Gesetz Gottes wieder eingeführt und er hat gemerkt, es kann ja nicht sein, dass in der Stadt Gottes, in der Hauptstadt von Israel, gleich ein paar Kilometer voran ein Tal gibt, wo die Könige ihre Kinder opfern. Und dann hat er etwas gemacht, er hat daraus die Kehrichtverbrennungsanlage gemacht von Israel. Also der ganze Müll wurde dort verbrennt. So dass dann die anderen Könige nicht mehr kommen konnten, weil dort schon etwas anderes brannte. Also er hat es umfunktioniert zur Kehrichtverbrennungsanlage. Und wenn Jesus über Hölle spricht, ist das das Bild, das sie haben. Die Leute haben diese Kehrichtverbrennungsanlage gesehen und das Feuer, das Tag und Nacht lodert. Das ist das Wort Gehenna, das ist der Ursprung. Die Verfechter dieser Theorie, es gibt eine ewige Hölle, und sie ist für alle gleich, die würden wahrscheinlich zum Beispiel Offenbarung 20, Vers 10 aufführen. Er selbst, der sie verführt hatte, hier spricht er von Satan, wurde nun auch in den See mit brennendem Schwefel geworfen zu dem Tier und dem falschen Propheten. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Also dieses immer und ewig, auf das werden wir dann später noch genauer eingehen, das ist nämlich auch noch zentral für die verschiedenen Theorien. Aber hier spricht er von einem See, von einem Schwefelsee und von Menschen, die auf ewig, oder von eben nicht von Menschen in diesem Zusammenhang, vom Teufel, vom Antichristen und von seiner rechten Hand, vom falschen Prophet, die dort ewige Qualen erleiden müssen. Paulus schreibt in 2. Thessaloniker 1, Vers 9, die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Die Offenbarung hat Johannes geschrieben, Thessaloniker hat Paulus geschrieben. Ich habe bewusst so die Hauptzeugen im Neuen Testament aufgeführt. Jetzt haben wir schon Johannes, jetzt haben wir Paulus und jetzt kommt noch ein Vers von Jesus. Und wenn dich dein Auge verführt, so wirst von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Genau, was meint das, wo der Wurm nicht stirbt? Das macht natürlich nur Sinn, wenn man das Bild hat von der Kehrichtanlage. Wo Kehricht ist, wo Müll ist, wo Abfall ist, hat es auch Würmer und Madden. Und wenn es dann verbrennt, dann verbrennen die natürlich mit. Aber hier eben sagt Jesus, im Gegensatz zu einer natürlichen Verbrennungsanlage, stirbt hier der Wurm eben nicht und das Feuer verlischt nicht. Es ist ein warnender Vers von Jesus. Wenn dich ein Glied zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Jesus braucht viel Bilder, das muss uns bewusst sein, wenn wir über die Hölle predigen. Er sagt, er geht ein Reicher durch ein Nadelöhr. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Kein Kamel kann jemals in seinem Leben durch ein Nadelöhr gehen, das ist physikalisch einfach nicht möglich, außer wir basteln einfach ein riesiges Nadelöhr, oder? Aber es war ja nicht das, was die Juden vor Augen hatten zu dieser Zeit. Also Jesus gebraucht viele Bilder, immer wieder erzählt viele Gleichnisse. Und das ist wichtig, die Hölle in der Sicht der meisten Ausleger ist nicht ein physikalisches Feuer, es ist das ewige Getrenntsein von Gott. Gott wird in der Bibel verstanden als Quelle der Freude, des Friedens, der Versöhnung und so weiter. Und dort, wo Gott nicht ist, dort ist Hölle auf Erden. Dort ist Entfernung, dort ist Hass, dort ist Streit, dort ist Eifersucht. Das ist das biblische Bild der Hölle. Und diese erste Theorie sagt, ja, es gibt eine ewige Hölle und sie ist für alle gleich. Es ist vermutlich nicht die Theorie, die man am meisten geglaubt wurde in der Kirchengeschichte, sondern diejenige, die jetzt kommt, war wahrscheinlich die häufigste. Es gibt eine ewige Hölle, aber mit unterschiedlichem Strafmaß. Da nimmt man zum Beispiel Matthäus 10, Vers 15. Ich sage euch, Sodom und Gomorra wird es am Tage des Gerichts erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Jesus tadelt da die Stadt Kapernaum, da hat er gewohnt, und hat gesagt, ihr habt so viele Wunder gesehen und ihr glaubt nicht, ich sage euch sogar Sodom und Gomorra, dem Inbild von Boshaftigkeit und Schlechtheit im Alten Testament wird es besser gehen als euch. Also man sieht hier so ein unterschiedliches Strafmaß. Es würde implizieren, ein Hitler oder ein Stalin würden mehr und intensiver leiden in einer Hölle als eben vielleicht irgendein Kollege von dir, der einfach egoistisch Jesus nicht annehmen wollte, aber jetzt nicht die großen Böcke geschossen hat in seinem Leben. In Markus 12, Vers 40 sehen wir einen ähnlichen Hinweis. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Ist auch im Himmel so, oder? Dass Jesus einem Gleichnis sagt, der eine wird über 10 Städte gesetzt, der andere über 5, der andere über 2. Oder als die Söhne des Zebedäus zu Jesus kommen, die Jünger, und sagen, dürfen wir dann links und rechts von dir sitzen im Himmel auf Ehrenplätzen, sagt Jesus ja nicht, es gibt keine Ehrenplätze im Himmel. Er sagt, es ist der Auftrag meines Vaters, das zu entscheiden und ist meiner. Also Abstufungen, das war die Lehre von Augustinus zum Beispiel, dem großen Kirchenvater, auch von Martin Luther, von Spurgeon zum Beispiel, auch dem Erweckungsprediger aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Das sind Leute, die gesagt haben, es gibt schon eine Form von Gerechtigkeit. Übrigens auch Dante, kannst du mal das Bild bringen mit den verschiedenen Abstufungen. Dante hat auch über 9 Kreise der Hölle gesprochen. Also auch er hat, also dieser prägende Figur für unser Bild der Hölle, hat auch über verschiedene Kreise der Qual der Hölle gesprochen und somit auch von einer gewissen Art von Gerechtigkeit. Jetzt mal die Frage, für wer ist eigentlich die Hölle, oder? Ich habe mal mein erstes Camp, das ich geleitet habe, da war ich noch mega jung, oder? Also 21, 22 Jahre mit der Jugendgruppe, die ich damals geleitet hatte. Es war in Ischia. Ischia ist eine Vulkaninsel in der Nähe von Neapel. Und wir waren dort so in einem Haus mit etwa 47 Leuten, waren wir, glaube ich. Und oben war so ein Flachdach. Und das Flachdach war wunderschön. Du konntest Gebetszeiten haben, Apero nehmen und konntest über die ganze Insel schauen. Also über die ganze, einfach alles, was dein Auge sieht, Meer und so weiter. Die Stadt, mega, mega schön. Und auf dem Flachdach stand ein Pool. Und unser Koch, der mitkam, der hatte kleine Kinder und der Hausbesitzer selber hatte auch kleine Kinder. Und bei der Einführung hat der Mann des Hauses gesagt, das Pool ist nur für die Kinder. Für die Jugendlichen gibt es das Meer, das größte Pool der Welt. Dort könnt ihr auch, das Pool ist nur für die Kinder, für meine Kinder und für die Kinder des Kochs. Bitte haltet euch daran. Wenn du natürlich mit 47 pubertärenden Jugendlichen unterwegs bist, ist das relativ schwer, oder? Weil am Meer heisst dann schon 15 Minuten oder 10 Minuten zu gehen und das Pool ist halt gleich nebenan, oder? Und natürlich musste ich immer wieder den einen oder anderen ermahnen, der dann verbotenerweise trotzdem ins Pool gelegen ist. Vollkommen eskaliert die Situation dann aber, als zwei Jungs gekämpft hatten, so einen Fight hatten, und einer hat sich dann festgehalten an der Seitenwand dieses Pools, also es war so ein Bassin, also nicht ein Pool in den Boden rein, so ein Bassin, und als er weggezogen wäre, den ganzen Rand mitgerissen hat und das Wasser ist auf alle Seiten dieses Gebäudes dann runtergetropft auf die Straße. Und der Hausherr, der uns da so freundlich untervermietet hat, war für einen kurzen Moment weniger freundlich geworden, als wir ihn kannten. Die Message ist ja die, das Pool war ganz klar, das Zielpublikum war definiert, aber es waren falsche Leute drin. Und so ist es auch mit der Hölle. Die Hölle, biblisch gesehen, wurde ganz klar erschaffen für den Teufel und seine Dämonen. Das ist der Ort der Hölle. Sie werden dort Qualen erleiden. Es ist nicht gemacht für Menschen. Für Menschen ist der Himmel gemacht. Und Gott empfindet einen wahnsinnigen Schmerz, wenn Menschen sich auf den Weg ins Verderben begeben, oder? So wie es AC/DC dann in einem bekannten Song gesungen hat, wir sind alle auf der Autobahn, auf der Railway in die Hölle, oder? Das ist ein Riesenschmerz für Gott. Dafür war die Hölle nicht gedacht. Gott wünscht sich nichts mehr als einen Menschen, der auf seine Knie geht oder in seinem Herzen einfach sagt, Jesus, ich nehme deine Rettung an. Ich glaube an dich, ich folge dir nach. Ich bin dankbar, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich nehme das an und du hast dein Ticket in den Himmel. Himmel kann man nicht mit Leistung verdienen. Es ist ein Geschenk, das man auspacken muss. Und es ist nichts, was Gott mehr schmerzt, als wenn Menschen sich in diesen Pool begeben, in dem sie einfach nicht hingehören. Genau, das, egal welche Theorie von Hölle, an welche du glaubst, oder vielleicht verspürst du auch eher wie ich eine Unsicherheit. Eins ist ganz klar, sie ist nicht für dich geschaffen. Und Gott weint über jeden, der dort landet. Genau, dann gibt es die dritte Theorie, eine zeitlich begrenzte Hölle. Und vielleicht, wenn du jetzt eher evangelikal-konservativ bist, denkst du, ja, es war ja klar, dass jetzt da noch irgendetwas so Oberflächliches, Verwässertes kommt. Ich höre schon ein paar Stimmen in meinem Hinterkopf. Wenn du eher von der anderen Seite kommst, sagst du, ja, das wäre jetzt immerhin noch eine Lösung, mit der könnte ich noch einigermaßen leben. Aber natürlich gibt es auch Argumente hierfür und das stärkste Argument ist das griechische Wort, das Martin Luther oder eigentlich alle Übersetzer mit ewig übersetzt. Dieses Wort heißt Aionios, kann mit ewig übersetzt werden, muss aber nicht oder wird sogar in den wenigeren Fällen mit ewig übersetzt. Es kommt nämlich vom Wort Äon und Äon bedeutet eigentlich das nächste Zeitalter betreffend oder ewig. Als ich das gelesen habe, habe ich es einfach mal auf einem neutralen Internetserver eingegeben, auf wiktionary.org, und habe gesagt, die ja nicht von der Bibel abhängig sind oder in erster Linie die Bibel auslegen, und habe mal gesucht, was bedeutet dort das Wort ewig. In der Geologie ist es ein Erdzeitalter, also es gibt verschiedene geologische Erdzeitalter. In der Philosophie kann es ein unendlich erscheinender Zeitraum sein. In der Geschichte ist es einfach ein Zeitabschnitt der Weltgeschichte. Also es gibt so den Zeitabschnitt der Babylonier und dann gibt es den Äon der Griechen und so weiter. Luther natürlich aus seiner Prägung hat es mit ewig übersetzt, weil es eine mögliche Übersetzung ist. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber ihr Griechen, könnt ihr das nicht ein bisschen klarer machen? Ich mache dir ein Beispiel aus dem Deutsch. Wir haben auch gleiche Wörter, die sich unterschiedlich füllen. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch geht, aber auf Schweizerdeutsch funktioniert. Ich kann sagen, ich glaube, heute Abend regnet es. Dann steht, ich glaube für eine Vermutung. Ich kann aber auch sagen, ich glaube an die Auferstehung von Jesus. Und dann steht das Wort Glaub für eine innere Überzeugung. Und wenn irgendjemand dann diese Predigt auf Englisch, Chinesisch, Russisch oder Suaheli übersetzt, dann muss er sich natürlich überlegen, welche Art von «Ich glaube» hat jetzt Joel gemeint. Ist es die Vermutung oder ist es die innere Überzeugung? Wenn es falsch übersetzt, dann kann natürlich die Bedeutung in eine ganz andere Richtung gehen. Und so ist es auch mit griechischen Wörtern immer wieder. Und das ist dieses «ewig» kann eben oder wird eigentlich in der häufigeren Fälle nicht mit «ewig» zeitlos übersetzt, sondern ein Zeitabschnitt betreffend. Das ist ein Argument für diese Theorie. Das zweite Argument ist natürlich das Bild, das Jesus selber braucht von der Kehrichtanlage. Kehricht, du kennst ja Kehricht, das eine brennt ein bisschen länger, das andere geht ein bisschen schneller, aber irgendwann ist es einfach durch, oder? Genau. Die Verfechter dieser Theorie argumentieren auch gerne mit Stellen wie zum Beispiel Klagelieder 3, Vers 31 und 32. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Oder man kann es auch übersetzen, er zürnt nicht ewig. Also dass man sagt, das ist gar kein Charakterzug von Gott, dass jemand ewig leiden müsste. Dieser Gedanke fällt uns ja schwer, oder? Du hast ein Erdenleben, das ist im Durchschnitt der Weltgeschichte, war die durchschnittliche Lebenserwartung etwa 40 Jahre. Heute haben wir die doppelte. Aber du lebst 40 Jahre auf der Erde und leidest nachher unendlich lange. Oder? Das ist für viele schwierig anzunehmen. Jetzt würden dann die anderen wiederum sagen, aber halt, Offenbarung 20, Vers 20, haben wir auch schon gelesen, er selbst, der sie verführt hatte, wurde nun auch in den See mit brennendem Schwefel geworfen, zu dem Tier und dem falschen Propheten, immer und ewig. Und dieses Wort immer und ewig heißt eben von Aion, also Aionius zu Aionius, also von Äon zu Äon. Also das ist dann wirklich ewig. Das ist dann keine Frage mehr. Das geht ja nicht, da geht es jetzt nicht um einen Zeitabschnitt, sondern von Zeitalter zu Zeitalter in alle Ewigkeit. Denen könnte man wiederum sagen, ja, aber hier spricht Gott auch nicht von Menschen. Hier sind keine Menschen, hier geht es um den Teufel, den Antichristen und den falschen Propheten. Genau, das wäre auch so ein Argument für diese Theorie. Das Argument dagegen liegt natürlich auch auf der Hand. Warum? Jesus und Paulus stellen oft das ewige Leben und das ewige Verderben gegenüber im gleichen Vers. Wir haben auch schon gelesen, 2. Thessaloniker 1, Vers 9, eben die einen gehen ins ewige Leben, die anderen ins ewige Verderben. Warum verwendet dann Paulus das gleiche Wort? Er wäre ja genug schlau gewesen, um dem einen zu erklären, im ewigen Verderben ist zeitlich begrenzt, ich nehme ein Wort hierfür, und das ewige Leben ist unbegrenzt. Oder wir wollen mit der Tatsache leben, dass auch der Himmel zeitlich begrenzt ist. Aber dann sagst du, nein, damit bin ich nicht einverstanden, oder? Also weißt du, wie ich meine, das ist natürlich dann das stärkste Argument dagegen. warum, wenn die Hölle zeitlich begrenzt ist, müsste es der Himmel auch sein. Oder sonst hätte der Paulus, der große Sprachwissenschaftler, hochintelligenter Mann, hätte sicher ein Wort gefunden, um das besser zu erklären. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Jesus. Genau, dann die vierte, die Hölle als der zweite Tod. Wir lesen Offenbarung 2, Vers 11. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was Gott den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Was ist der zweite Tod? Du stirbst ja einmal physikalisch, biologisch bist du einfach tot. Dein Herz schlägt nicht mehr, kein Puls mehr und so weiter. Dann kommst du vor das Gericht und dann kommt der zweite Tod. Viele würden eben sagen, es wäre dann die Hölle, das ewige Getrenntsein von Gott. Andere sagen eben wiederum, der zweite Tod ist genau das, was es sagt. Das ist der ewige Tod, man ist dann einfach ewig tot. Oder? Also die Hölle in dem Sinn ist ein Zustand von, ich kann alles, was Gott für mich bereithält, nämlich den Himmel, das Paradies, weil ich seine Rettung nicht angenommen habe, kann ich nicht mehr empfinden, ich werde ausgelöscht, ausradiert, es ist fertig. Die Hölle ist der zweite Tod. Wenn wir beispielsweise lesen in Matthäus 7, 13 und 14, das heißt, es geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf dem Weg. Doch das ist so, oder? Das ist so der Grundlagenvers vermutlich von AC/DC, Highway to Hell. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Das griechische Wort Opoloia kann Verderben oder Zerstören heißen. Also es kann einen Prozess implizieren, der lange geht. Es kann aber auch eine einmalige Zerstörung sein. Ausgerottet, ausgelöscht. Genau. Wir haben zum Beispiel im Psalm 37, Vers 9, denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet. Dieses Wort im Hebräisch ist ganz klar. Da ist nichts, also dieses Ausgerottet meint fertig, vorbei, zerstört, aus. Also das Ausgerottet ist ein Akt von Gnade von Gott, dass wenn du dich gegen Gott entschieden hast, sein Rettungsangebot nicht annehmen wolltest, dann bist du einfach weg und vorbei. Das wäre die Hölle als der zweite Tod, das der Zustand des ewigen Todseins. Natürlich gibt es auch hier wieder Gegenargumente. Lukas Kapitel 16 zum Beispiel, da beschreibt Jesus eine Situation vom ewigen Leben. Und er beschreibt in dieser Geschichte einen reichen Mann, der hatte alles, dem ging es gut, er lebte im Überfluss und von einem armen Mann namens Lazarus. Hat nichts zu tun mit dem anderen Lazarus, der reiche Mann hat keinen Namen, der arme schon. Lazarus hatte Wunden überall und musste von dem leben, was unter die Tische fiel, wenn es ihm die Hunde nicht schon wegfraßen. Also hat ein mega schwieriges Leben. Und dann geht die Geschichte weiter, sie kommen beide in die Ewigkeit. Lazarus hat als Gerechter gelebt, obwohl es ihm sehr schlecht ging, und er sitzt im Schoße Abrahams, ein Bild fürs Paradies. Und der reiche Mann, der kommt dann eben in die Hölle. Oder ins Totenreich. Das wäre auch nochmal eine Frage, ist das das Gleiche? Ist es vermutlich nicht, aber ich kann heute nicht auf alles eingehen. Genau, ist eine noch andere Geschichte. Und dann ist dieser reiche Mann leidet in dieser Hölle ganz massiv und sagt, bitte Gott, schick mir nur diesen Lazarus, dass er seinen Finger ein bisschen in Wasser dünken könnte und meine Zunge damit benetzen könnte. Also hier wird ganz klar von Jesus aufgezeigt, dass eben in diesem ewigen Leben, in dem Leben nach dem Tod, beide Seiten existieren. Hier kämen jetzt diejenigen in Not, die eben das glauben, dass die Hölle einfach ein ewiger Tod ist. Weil dann würde dieses Gleichnis keinen Sinn machen, außer man würde es eben auf das Totenreich beziehen. Das Totenreich in dem Sinn, von dem Moment, wo du stirbst, bis Jesus wiederkommt, bist du in einem Warteraum. Und wenn dann Jesus wiederkommt und das Gericht, dann kommt Himmel und Hölle. Aber eben führt das ein bisschen weit, wenn man detailliert darauf eingehen möchte. Wie gesagt, ich habe mich mit diesen vier unterschiedlichen Auslegungen auseinandergesetzt und ich muss ehrlich sagen, für mich ist es nicht so einfach, klar zu entscheiden. Und darum hatte ich auch ein bisschen Angst vor dieser Predigt, weil ich weiß, wenn du über Berufung predigst, kommt jeder und sagt, das sehe ich auch so. Der eine sagt vielleicht, ja, hast schon besser gepredigt, bessere Beispiele, weniger gute oder so. Aber über die Hölle, da gibt es natürlich so unterschiedliche Ansichten. Alle werden ewig brennen, bis kann gar nicht sein, kommt gar nicht in Frage, ist nur metaphorisch genannt, bis vielleicht die Bibel kann man sowieso nicht wörtlich nehmen und so weiter. Schlussendlich ist es ja nicht heilsrelevant, an welche Art der Hölle dass du glaubst. Aber Leo Bicker hat letztes Mal etwas mega Gutes gesagt in einem Clip, den ich gesehen habe. Sie haben ihm die Frage gestellt, glaubst du, ein Christ kann das Heil verlieren oder nicht? Und dann hat Leo Folgendes gesagt. Er hat gesagt, es gibt Argumente in der Bibel für beide Seiten. Und wenn es Argumente gibt für beide Seiten, gehe ich immer auf die sichere Seite. Und das finde ich richtig, oder? Die Hölle ist ein präsentes Thema im Neuen Testament. Aus meiner Sicht eine Realität, auch wenn ich mich nicht genau entschieden habe, an welche der vier Stadien ich wirklich glaube. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns dieser Realität bewusst sind und uns bewusst sind, dass Jesus das Ticket ist für den Himmel und dass wir diese Rettung annehmen. Oder? Ein anderer Prediger hat mal gesagt, die guten Nachrichten tönen immer besser, wenn du zuerst die schlechten hörst. Und die schlechten habe ich dir heute präsentiert in unterschiedlichen Variationen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Jesus spricht zu seinen Jüngern, Johannes 14, Vers 2 und 3, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Genau, ich habe jetzt schon mal ein Foto gefunden vom Traumhaus. Ich kann es mal bringen. Also mein Haus haben wir jetzt schon mal fotografiert. Habe dann aber plötzlich gemerkt, oh, da ist doch eine Frau drauf und das ist nicht meine. Dann habe ich gemerkt, das ist ein bisschen ein Problem, oder? Aber habe ich zu spät gemerkt, oder? Genau. Ich habe auch etwas gesucht, das man zeigen darf mit den Lizenzen, die wir haben. Genau, also er macht für dich eine Wohnung bereit. Jesus sagt seinen Jüngern in einer schwierigen Stunde, als er von seinem Leiden, von seinem Tod spricht, darüber spricht, dass er sie verlassen wird, sagt er, hey, aber darauf dürft ihr euch freuen. Ich mache eine Wohnung bereit für jeden von euch. Ihr dürft euch freuen, diese Wohnung wird für euch bereit sein im Himmel. Und dann noch Römer 3, Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Denn alle haben gesündigt, wir haben uns alle von Gott entfernt, wir haben alle die Gegenwart Gottes verloren, menschlich gesehen. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das wäre der Zustand ohne Jesus. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Gnade, Definition, unverdientes Geschenk. Es ist sein freies, unverdientes Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. An was auch immer du für eine Theorie der Hölle glaubst, was ich von Herzen glaube, ist, dass ich ein Mensch bin, der Erlösung braucht. Ich bin ein Mensch, der Schuld auf sich gelegt hat. Ich bin ein Mensch, der aus mir heraus nicht rein leben kann, nicht schuldlos leben kann, nicht den Heiligkeitsansprüchen Gottes entsprechen kann. Darum brauche ich diesen Jesus, der den Fluch am Kreuz von Golgatha für mich getragen habe. Und ich habe hier noch als letztes Bild ein Bild von zwei Tickets. Das ist, ich habe mein Ticket für den Himmel, weil ich das annehme. Die Bibel ist wirklich nicht fordernd. Sie sagt, es ist alles, was du brauchst. Ein Mensch, der diesen Jesus annimmt, der sagt, ja, Jesus, ich glaube, dass ich schuldig geworden bin vor dir und ich nehme dein Erlösungsgeschenk an und ich freue mich auf diese Wohnung im Himmel. Und als ich eben heute Morgen in diesem Frühgebet war, ich war ausnahmsweise ganz alleine, das gab es schon lange nicht mehr, heute hatte ich keine Unterstützung, aber ich habe es durchgezogen, kam mir plötzlich beim Worship dieser uralte Song in den Sinn, Amazing Grace. Und ich habe ihn dann gehört, wunderschön gesungen von irgendeinem irischen Orchester. Und dieser Text, habe ich gedacht, das ist genau das, was ich meine, oder? Amazing Grace, also die unglaubliche Gnade. How sweet the sound, wie wunderschön ist diese Melodie. That saved a wretch like me, die einen verlorenen Menschen, einen zerbrochenen Menschen wie mich gerettet hat. Und ich glaube, das nehmen wir aus der Hand Gottes, was auch immer du für eine Theorie von Hölle glaubst, oder vielleicht eher wie ich sage, ich kann mich auch nicht recht entscheiden, dafür und da wieder bei allen Dingen. Aber die Rettung, daraus gerettet zu werden, es ist sowieso auf gut Deutsch scheiße, die Hölle. Welche Theorie auch immer stimmt. Ich möchte dich auf gar keinen Fall dort sehen. Ich möchte meine Kinder auf gar keinen Fall dort sehen. Meine Nachbarn auf gar keinen Fall dort sehen. Ich möchte, dass die Menschen diese Rettung annehmen. Und darum braucht es uns. Es braucht uns als Kirche, diese Nachricht rauszutragen. Es braucht diesen Entdecke-Gott-Kurs, den wir haben. Es braucht gute Clips auf Social Media, um das Evangelium zu verkünden. Wir müssen diese Kanäle bedienen. Wir müssen das Evangelium raustragen, damit möglichst viele Menschen einstimmen können und mit uns singen können. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Komm, wir stehen doch zusammen auf und wir beten zusammen. Ja, Vater, wir haben heute diese Kiste aus dem Keller rausgeholt und haben sie nochmals geöffnet, auch wenn es oft Unbehagen auslöst in uns. Und wir haben heute über die Hölle gepredigt. Und wo wir wahrscheinlich viele von uns sich einig sind, ist, dass wir diesen Moment der Errettung brauchen. Diesen Moment, wo wir eben das annehmen können, dieses Amazing Grace, diese unverdiente Gnade, wo Jesus ans Kreuz geht, sich hingibt für uns, alles trägt, was uns vom Vater trennt und uns zurückführt in diese wunderbare Beziehung, in diese Gegenwart Gottes. Und wir leben im Zeitalter des neuen Bundes. Wir haben das Privileg, in dieser Beziehung von Gott aufzublühen und aufzutanken und mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein im Alltag. Wir sind Teil geworden dieses neuen Bundes. Wir sind Teil dieser Amazing Grace. Und dafür sind wir Herzen dankbar. Und jetzt, du siehst, wo vielleicht Freunde sind von uns, Eltern, Geschwistern, Kinder, Nachbarn, Arbeitskollegen, die entweder aus Mangel an Erkenntnis, weil sie es gar nicht glauben, oder vielleicht auch bewusst, weil sie es nicht wollen, dass ihnen jemand ins Leben spricht, die sich vielleicht auch deinen Werten bewusst nicht unterordnen wollen, wo sie den Rücken zugedreht haben. Und wir bitten dich, zieh sie zurück zu dir. Zieh sie zurück zu dir, weil dieses unverdiente Geschenk aus Römer 3, Vers 24 und 25, das gilt nicht nur uns, das gilt wirklich allen Menschen. Und es steht einmal im 1. Timotheus 2, Vers 4, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.